Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wieso haben die Wiener Festwochen überraschend den Auftritt von Peter Thiel abgesagt? Was hieß für das bundesdeutsche Autorenkino in den 1970er Jahren Verantwortung? Und wie wird in Kassel die Deutsche Symphonie von Hans Eisler erstmals szenisch inszeniert? Themen dieser Stunde. Peter Thiel, der Tech-Milliardär, Trump-Anhänger und einflussreiche radikale Evangelikale. Der US-Amerikaner hatte zugesagt, an den Wiener Festwochen teilzunehmen, am 7. Juni unter der Überschrift Armageddon und Antichrist. Intendant Milo Rau wollte eine kontroverse Diskussion mit Thiel und dem Theologen Wolfgang Palava moderieren, aber nach einer öffentlichen Veranstaltung gestern heißt es nun heute am Abend, die Veranstaltung findet nicht statt. Wolfgang Palava ist am Telefon. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie sind von der Absage überrascht?
Überrascht, weil die gestrige Diskussion zwar durchaus kontrovers war, aber es waren nicht sehr starke Argumente für die Absage. Und es hat auch einige Stimmen gegeben, die sich ausdrücklich positiv ausgesprochen haben. Vielleicht die überraschendste war ein Politologe aus Wien, der auch fürs Radio, für Ö1 arbeitet. Und er hat vor kurzem ein Interview mit Douglas Rushkoff gemacht, der das wichtige Buch Survival of the Richest geschrieben hat.
Und also
er hat
Überleben der Reichsten.
Ja, und das ist ein sehr wichtiges Buch, kritisches Buch zu den Tech Bros, den Milliardären im Silicon Valley. Und der hat zurückgeschrieben, na, das soll man schon machen, vielleicht sogar versuchen, die Leute zu animieren oder den Deal jetzt im konkreten Fall zu animieren, das Bessere in ihm zu aktivieren und ein bisschen einen anderen Weg einschreiten. Das war sehr überraschend, aber das war die erste Wortmeldung. Es war dann durchaus kontrovers, soweit ich jetzt von dem Intendanten Milo Rau am Telefon gehört habe, haben sich jetzt im Nachhinein 30 Künstler und Künstlerinnen, die eben im Rahmen der Festwoche auftreten, sich zusammengeschlossen und haben mit einem gemeinsamen Boykott gedroht und das hat dann der Festspielleitung ist eigentlich nicht mehr möglich gemacht, diese Diskussion durchzuführen.
Haben Sie denn mit einem so großen Protest gerechnet, der ja die Wiener Festwochen letztlich zum Einsturz gebracht hätte, weil die Gäste gefehlt hätten, also die geladenen Gäste auf der Bühne?
Also ich meine, ursprünglich habe ich nicht gerechnet, dass das nicht ganz unriskant ist mit Deal, das war mir schon klar. Natürlich, nachdem wir jetzt in den letzten 4-5 Tagen so Meldungen in Social Media gelesen hat und es hat auch Kollegen gegeben, die mir E-Mails geschrieben haben, das war zum Teil erschreckend, weil man da gesehen hat, dass da so starke Etiketten oder Zuschreibungen da sind, also dass ein Kollege, der durchaus hochgebildet ist, mir geschrieben hat, ob ich auch mit Hitler oder Putin reden würde. Und da ist natürlich kein Spielraum für Diskussion dann mehr gegeben.
Was hätten Sie Peter Thiel denn entgegnen wollen, um diesem einflussreichen Weltuntergangspropheten Paroli zu bieten?
Naja, das ist eine große Palette, wobei ich es nicht so angegangen hätte, wie Sie das jetzt formuliert haben. Sie haben schon gestern gesagt, ich möchte jetzt nicht so als der Drachentöter auftreten. Also in dem Sinn diese Emotionalisierung und wie das der Bernhard Börksen in seinem Buch erwähnt hat, dieser Empörungstribalismus, der hat meine Rolle ja schwierig gemacht. Also, aber mir geht es immer darum, zuerst einmal nachzufragen, der soll erklären, was er damit meint. Ich meine, manche Dinge kenne ich ja schon aus Gesprächen von ihm und dann aufzeigen, wo die Gefahren sind. Also ich meine, natürlich muss man über die Apokalypse sprechen in einer Welt, wo die Atomphysiker die Weltuntergangsuhr das erste Mal seit 1947 auf 85 Sekunden vor Mitternacht gestellt haben. Also kann man über Apokalypse reden. Die Frage ist dann, welche Antwort man gibt. Und da hätte ich ihn ganz gerne gefragt, wenn jetzt eine unregulierte künstliche Intelligenz auf die Menschheit losgelassen wird, ob man dann auch von Kollateralschäden absieht, von vornherein das gar nicht ins Kalkül zieht. Oder ob es nicht wichtig ist, auch Regulierungen zu haben, um möglichst Kollateralschäden schon im Vornherein auszuschließen.
Man fragt sich ja bei Peter Thiel, wer sollte ihn eigentlich zuhören, um einen Nutzen daraus zu ziehen? Das Publikum der Wiener Festwochen, Thiel-Anhänger, die womöglich für gar keine anderen vernünftigen Argumente mehr zugänglich sind? Oder aber muss man das Mikrofon überall aufmachen, wo Thiel sagt, okay, ich bin dabei?
Nein, das muss man nicht, aber ich meine, ein Problem, das hat sich auch gestern gezeigt, die Leute in Europa verstehen überhaupt nicht, was die Bedeutung von Religion oder welche religiösen Resonanzräume es in den USA gibt. Und in den USA spielt die Religion eine politisch viel größere Rolle wie bei uns. Also diese Debatte jetzt, die ausgebrochen ist zwischen der Position von Papst Leo und der Gegenposition von Trump und Vance, das ist politisch sehr signifikant. Trump wäre nie gewählt worden ohne die große Unterstützung der Evangelikalen und auch ohne die mehrheitliche Unterstützung der Katholiken. Von daher finde ich schon, dass auch Leute, die mitdenken oder ein bisschen die Situation der Welt verstehen wollen, dass man da darüber diskutiert, welche religiösen Argumente werden jetzt von Thiel auf den Tisch gelegt, welche sind stichhaltig, welche nicht. Mein Eindruck gestern war in Wien, dass manche Leute so in ihrer Haltung zur Religion, und ich meine jetzt nicht, ob jemand gläubig ist oder nicht, sondern dass man versteht, dass Religion eigentlich in den letzten Jahren weltweit politisch, gesellschaftlich wichtigerer Faktor geworden ist. Und das muss man verstehen, wenn man auch positiv entgegenwirken will oder was tun will. Aber wenn man so in den 70er Jahren stehen geblieben ist und sagt, Religion verschwindet eh, ja, dann versteht man halt die heutige Welt nicht und eigentlich zum eigenen Schaden.
Der Theologe Wolfgang Pallava, der mit Peter Thiel bei den Wiener Festwochen diskutieren sollte. Die Veranstaltung ist heute Abend abgesagt worden. Herr Pallava, ich danke für Ihre Zeit. Einen guten Abend noch.
Auch einen schönen Abend und wiederhören.
Hätte der französische Philosoph und Soziologe Edgar Morin mit Peter Thiel geredet? Nicht ausgeschlossen. Denn Morin war immer unkonventionell streitbar, dabei aber optimistisch und lebenslustig. Er, der mit seiner Theorie des komplexen Denkens international als Jahrhundertdenker bezeichnet wurde, er steht in der Vergangenheit, denn er ist im Alter von 104 Jahren gestorben.
Jeder technische, wissenschaftliche, wirtschaftliche Fortschritt hat zu keinem ethischen, intellektuellen oder rationalen Fortschritt geführt. Im Gegenteil. Wir erleben heute einen beachtlichen Niedergang der intellektuellen Fähigkeiten, der ethischen Fähigkeiten, der rationalen Fähigkeiten. Wir müssen uns eingestehen, dass technische Überlegenheit keine ethische Überlegenheit ist.
Edgar Morin in einem Interview vor 5 Jahren. Arte zeigt aktuell eine lange Dokumentation über sein Denken und Wirken.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Wie tickten die neuen bundesdeutschen Filmemacher in den 1970er Jahren, als der Muff unter den Talaren von der APO beseitigt und Opas Kino für tot erklärt worden war? Wim Wenders hat sich gestern Abend, Sie haben es in Fazit gehört, bei Nastassja Kinski entschuldigt. Er würde heute keine 13-Jährige mehr fast nackt vor die Kamera stellen und sie von einem Mann streicheln und schlagen lassen. Aber er mache dem jungen Wenders keinen Vorwurf. Damals sei die Welt eine andere gewesen. Was für eine Welt war das? Annette Brauerhoch ist Professorin für Filmwissenschaft und verantwortet das Magazin Frauen und Film. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wenders hat gesagt, er habe 1975 mit seinem vielfach ausgezeichneten Film Falsche Bewegung einen Film seiner Zeit gemacht. Was wollten die jungen Regisseure damals? Was können wir uns heute vorstellen?
Auf jeden Fall wollten sie sich unterscheiden von dem Kino der Bundesrepublik der 50er Jahre. Und das hieß, dass andere Produktionsformen gelten sollten, die nicht mehr von Produzenten bestimmt wurden, sondern von den sogenannten Autoren. Und darin liegt unter Umständen schon das Problem, denn der Autorenfilm reinstalliert eine sehr bürgerliche Vorstellung von Kunst und Künstler womit im Grunde auch schon das Genie wieder reingetragen wird in den Film, was unter Umständen entlastend gewirkt hat für einen Regisseur wie Wim Wenders, der natürlich den Sexismus unverhohlen praktiziert hat, wie er in der Filmbranche üblich war. Da haben sich die Jungfilmer nicht unterschieden von den Altfilmern, aber mit einem anderen Verständnis von Verantwortlichkeit für den Film, die darin lag, dass das jetzt das Werk des Autors war.
Also sie fühlten sich verantwortlich für ihr Werk, fühlten sie sich vor einem halben Jahrhundert auch in irgendeiner Form verantwortlich für minderjährige Schauspielerinnen und Schauspieler?
Das haben wir evident vor uns, dass sie das nicht getan haben. Und ich denke, dass man es kontextualisieren muss und in einem Klima sehen muss, die, was weiß ich was, mit sexueller Revolution beschrieben werden kann, aber unter diesem Fähnchen der sexuellen Befreiung, die ja Marcuse nicht umsonst als repressive Entsublimierung beschrieben hat, fand ja etwas statt, was sich dann in der Sexfilmwelle geäußert hat. Und da ging es ja auch um blutjunge Mädchen, die dauergeil waren. Also war es ein Klima, in dem das, was als Befreiung vorgesehen war, immer also auch natürlich patriarchal geprägt war und deswegen sehr ungleichmäßig sich ausgedrückt hat und meistens eben auf Kosten der Frauen ging.
1977, also 2 Jahre nach dem Wenders-Film, spielte die inzwischen 15-jährige Nastassja Kinski in der Tatortfolge Reifezeugnis eine Schülerin, die eine Beziehung zu ihrem Lehrer hatte. Regisseur war damals Wolfgang Petersen, der in einer Doku 2004 sagte:
Da habe ich mich mit ihr getroffen und das war zum Piepen. Die sah so toll aus. Das war also schon eine junge Frau, auf der anderen Seite war es ein Kind. Und genau diese Mischung hat mich fasziniert. Bei einem jungen Mädchen gibt es ja nur eine kurze Phase, wo das da ist. Ne? Wo man so ein Nymphchen ist sozusagen. Und wo alle Männer ziemlich verrückt sind danach. Und so war es dann auch. Alle Männer haben sich die Augen ausgeguckt. Ne? Und die hat also alle völlig verliebt gemacht in sie. Aber das ist eben dieses Alter da, zwischen Kind und Frau. Und bumm, genau das war's.
Frau Brauerhoch, Nymphchen und mindestens sabbernde Männer am Set. Können Sie sich auch vorstellen, wie unbeschützt Nastassja Kinski sich gefühlt haben muss?
Absolut. Allerdings muss ich sagen, ich kann da nur mit Galgenhumor darauf reagieren, denn im Grunde zitiert Petersen Humbert Humbert, also die Hauptfigur in
Lolita.
Lolita, natürlich, weil der genau diese Beschreibung gewählt hat. Abgesehen davon, dass es abgrundtief sexistisch ist, natürlich, ist es auf eine Weise auch peinlich, wie er da so eine Art wissenschaftlichen Befund herstellt, indem er irgendwie etwas, was natürlich einem männlichen Begehren oder einem Konstrukt, was durch männliches Begehren entsteht, versucht, sozusagen eine lebensgeschichtliche Phase zu definieren zwischen Kind und junger Frau, die dann als Nymphe bezeichnet wird. Also das hat ja auch eine Lächerlichkeit, ist aber auch abstoßend in dieser Selbstgefälligkeit und bräsigen Breitbeinigkeit.
Und das noch 2004. Der NDR übrigens hat den Tatort Reifezeugnis produziert und ich habe gelesen, auch dort ist Nastassja Kinski vorstellig geworden und es soll eine nicht näher bezeichnete Einigung über die weitere Verwendung dieses Films gegeben haben. Damals hatte zum Beispiel Kinskis Mutter die Filmverträge unterschrieben. Es gab die FSK als Kontrollinstitution und ich frage mich, wie viele Seiten tragen für die Sexualisierung einer Minderjährigen vor der Kamera für sie Verantwortung?
Ich sehe Formen der Wahrnehmung, vielleicht nicht unbedingt Verantwortlichkeiten, ja, natürlich, aber falsche Bewegung hat ja nicht nur diese sehr kurze Szene. Was eine Mutter und was Nastassja Kinski selbst vielleicht auch gesehen hat, und da muss sie dann vielleicht auch in ihrem Anliegen etwas auch mit berücksichtigen, dass sie selbst in diesem Film ja durchaus eine starke Ausdruckskraft hat. Der Film ist ja sehr bestimmt von Aufnahmen von Nastassja Kinski, also dieses Gesicht wird fetischisiert. Dieses Gesicht guckt aber auch sehr aktiv. Man sieht da ein Mädchen mit großem Selbstbewusstsein in die Kamera gucken, vor der Kamera agieren. Und vielleicht sollte man das nicht vergessen bei einem Narrativ, was jetzt sich sehr fokussiert auf die Opfergeschichte.
Genau deshalb habe ich Sie danach gefragt, ob es nicht mehr Verantwortliche gibt als jetzt allein den Regisseur. Wim Wenders hat ja gestern bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises auch gesagt, er wünsche sich von der Filmakademie eine Diskussion.
Darf man, kann man, soll man vielleicht eine Szene schneiden, wenn es in diesem Fall einer meiner Schauspielern, die ich sehr verehrt habe und verehre, wehtut? Darf man das? Kann man einen Film im Nachhinein kürzen? Ich bin mit der Frage ziemlich allein, muss ich sagen, und ich bin auch ratlos.
Wim Wenders hat spät reagiert, aber immerhin, sind Sie auch ratlos oder sollte zumindest die Filmakademie Stellung beziehen?
Ich fand seine Ausführungen ausgesprochen unangemessen. Also vom Sprachgebrauch her und von der Geste her hat er sich ausgesprochen infantil und unreif geäußert.
Inwiefern?
Aber einen absolut geschickten Schachzug in dieser öffentlichen Stellungnahme unternommen, richtig raffiniert eingefädelt, denn die Verantwortung, die eigentlich bei ihm liegt, hat er mit diesem Appell an das Publikum und an die Akademie auf Tausende verteilt. Er hat raffiniert ein Skript ablaufen lassen, indem er erstmal die Geste an die Grand Dame des deutschen Films, Senta Berger, damit fing er ja an, dass er sagte, ich als junger Mann hatte kein Verhältnis zu den Frauen, ich habe sie nicht verstanden, ich wusste nicht, wie ich mit ihnen umgehen soll und so habe ich das mit dir auch in den Sand gesetzt. Dann der Rekurs darauf, dass er mit 29 Jahren jung sei, das kann man ja nun nicht mehr irgendwie annehmen. Dann der Rekurs auf Autoritäten. Ich erinnere mich, dass er Alexander Kluge aufgerufen hat. Wenders macht diametral entgegengesetzte Filme, aber beruft sich auf Kluge als Autorität, der sozusagen den Autorenfilm ermöglicht habe. Also er begibt sich da unter einen Schutzschirm, indem er diese Namen aufruft. Dann droht er dem Publikum mit dem Appell an das Filmerbe. Das Filmerbe hat wirklich überhaupt gar nichts mit diesem Problem zu tun, ob man eine Szene nachträglich herausnehmen soll oder nicht. Er versucht also ein Bild von sich zu erzeugen der höchsten Bewusstheit und entzieht sich der eigenen Verantwortung.
Aber würde es eine Stellungnahme beispielsweise der Filmakademie geben? Ich finde das mit dem kulturellen Erbe nicht so unwichtig wie Sie. Wäre er dann nicht gezwungen, entsprechend zu handeln? Kann er so einfach, wie Sie argumentieren, jetzt den Kopf aus der Schlinge gezogen haben, auf elegante Weise?
Also er kann sich schon mal nicht als den letzten Vertreter des neuen deutschen Films hinstellen. Schon da hat er wieder die Frauen ausgeschlossen. Wie ist es denn mit Jutta Brückner, die jetzt auf dem Münchner Filmfest geehrt wird? Wie ist es denn mit Claudia Allemann, Helke Sander, Ulla Stöckel? Die leben alle noch. Das sind alle Vertreterinnen des neuen deutschen Kinos, die es unter dem neuen deutschen Film schwer hatten, weil sie den Autorenbegriff nie so adoptiert haben als ein autoritäres Konstrukt. Die Filmakademie, denke ich, kann keine Schnittauflagen verlangen. Und es ist ja eine ganz grundsätzliche Frage, ob man die Geschichte nachträglich korrigieren kann oder soll. Das ist wirklich eine sehr grundsätzliche Frage. Und es ist eine Frage, die jetzt auch berührt alles, was man Cancel Culture nennt oder Political Correctness nennt. Dann müsste man die ganze Kunstliteratur und Filmgeschichte angehen, was ja zum Teil gemacht wird. Also man möchte ja auch Mark Twain korrigieren und das N-Wort rausnehmen. Das macht es auch für Frau Kinski nicht ungeschehen. Ganz wichtig ist es, die Debatte zu eröffnen. Aber auf keinen Fall sollte man versuchen, die Geschichte zu korrigieren, denn das sind ja auch wichtige Dokumente.
Sagt die Filmwissenschaftlerin Annette Brauerhoch. Ich danke Ihnen schön. Schönen Abend noch.
Ihnen auch einen guten Abend.
Hans Eisler, kein Blatt passte zwischen den Schüler von Arnold Schönberg und Bertolt Brecht. Beide flohen vor den Nationalsozialisten in den 1930er Jahren ins Exil. Zusammen arbeiteten sie seit 1935 an der Deutschen Symphonie, die Eisler als Botschaft des Widerstands gegen rechten Terror verstanden wissen wollte. In einer Mischung aus Orchesterstück, Melodram, Oratorium und Chorkantate. Das erst 1959 uraufgeführte Werk war heute Abend zum ersten Mal als Musiktheater zu erleben. Auf Initiative des Staatstheaters Kassel im Rahmen des Festivals Deutschland, Deutschland unter anderem. aus Hans Eislers Deutscher Symphonie, szenisch uraufgeführt vom Staatstheater Kassel und heute Abend gesehen von Musikkritiker Jörn Florian Fuchs. Ein sinfonisches Großwerk zwischen Oratorium und antifaschistischem Lied. Was für einen großen Bogen hat Eisler da gespannt?
Da kommt wirklich alles Mögliche vor. Wir haben gerade gehört, eine Arbeiterkantate, das Lied vom Klassenfeind. Also der Name ist da eigentlich schon Programm, worum es geht. Es geht dann aber auch wieder in die Geschichte hinein, in die Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich, mit dem aufkommenden Dritten Reich. Zwischenzeitlich hätte das Stück auch eigentlich mal Konzentrationslager-Symphonie heißen sollen. Also da ist auch relativ klar, worum es geht. Und dann geht es um durchaus, ja, ruhigere Stellen. Es gibt eine Passacaglia, es gibt sehr zurückgenommene Passagen, großer Chor kommt dann wieder. Eine im Grunde genommen sehr bunte Partitur, die manchmal schroff ist, die aber doch gut hörbar ist, die also nicht verstören will, sondern die sich an ein großes Publikum richtet und die natürlich wirklich eine, ja, politische Botschaft hat oder mehrere gleich. Das ist das eine natürlich wirklich der Klassenkampf, die Ideologie, die da drin steckt, aber auch eine große Friedensbotschaft letztlich.
Wie bringt Regisseur Paul-Georg Dietrich das auf die Bühne?
Das ist hier die Interim-Spielstätte, die ist allerdings kein Interim, sondern erstmal eine Dauerlösung, weil das Staatstheater Kassel, das Opernhaus, gerade renoviert wird. Das heißt, es ist ein vielseitig bespielbarer Saal. Der sieht so aus, dass wir auf einer Tribüne sitzen, ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer auch links und rechts. Vor uns ist direkt das Orchester und daneben auf der linken Seite und dahinter wird gespielt und auch oben drüber. Es ist multiperspektivisch. Wir haben Hans Eisler als Person auf der Bühne mehrfach gespiegelt, in mehrfachen, ja, könnte man sagen, Rollen auch. Er ist auf der einen Seite zu erleben, wie er dieses Stück schreibt, wie er sich auseinandersetzt mit Bert Brecht. Es gibt den Filmregisseur Fritz Lang, der plötzlich hineinkommt, dann wird dort diskutiert über die Kunst. Es ist also eine Mischung aus Making-of. Gleichzeitig werden aber auch Fragen gestellt an die Gegenwart. In Potsdam spielt historisch ja eine große Rolle. Dann wird einmal auch von Choristen, von Statisten wird dann auch der Bezug hergestellt zum heutigen Treffen in Potsdam. Das kennen wir ja alle, was vor einiger Zeit stattfand.
Die Recherche, also es ist von Korrektiv.
Richtig. Es ist ein großes Panorama, historisch, historisieren, dann wieder totale Gegenwart. Heiner Müllers Engel der Verzweiflung, der sich an Benjamins Engel der Geschichte, der auch wichtig war für Eisler und für Brecht, der wird mit hineingeschnitten noch. Es ist durchaus etwas überbordend. Und ein bisschen too much letztendlich, weil auch viele Sprechpassagen einfach drin sind, die das immer wieder ein bisschen für mich zu lange unterbrechen. Und ein Problem, das ich hatte, nicht das Hauptproblem, es gibt nämlich nicht nur Eisler, es gibt auch elektronische Musik von Christopher Scheuer. Und das sind eher so Klangflächen, so Interventionen, die fand ich da tatsächlich ziemlich unpassend. Das müsste gar nicht da rein, das lenkt auch eher ab, finde ich.
Wie waren die Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Kirill Stankow bei dieser Uraufführung aufgestellt?
Das ist toll gespielt, auch wenn es ja manchmal eher in etwas, ja, Konzertantes geht, also die Akteure nicht an der Rampe stehen, aber bewusst ein bisschen statisch agieren müssen, war es an den Stellen, wo dann Action ist. Es wird auch ein Film gedreht, eine Art Live-Film, da sehen wir dann, ja, Sachen aus dem Dritten Reich in Schwarz-Weiß, das wird live unter der Bühne gefilmt, nach oben projiziert. Das heißt, da ist dann wieder sehr viel Action von den Protagonisten nötig. Das ist alles gut gemacht. Und die Chöre fand ich sehr überzeugend, das Orchester unter Kirill Stankow macht das auch sehr, sehr gut, finde ich, sehr auf den Punkt. Und es gibt ein gutes Ensemble, ich nenne jetzt mal Martha Christine Friedrichs Dottier, das ist dieser Engel der Verzweiflung. Sie singt das toll, Stefan Hatschitsch, den haben wir auch gerade kurz gehört, der singt und spielt hier Berthold Brecht in dieser Figur. Also es ist, was die Arbeit mit den Leuten betrifft, merkt man, dass das eine extrem lange, intensive, aufwendige Probenarbeit war. Und das hat schon durchaus einen Wert. Es gab auch noch ein Vorspiel. Vor dem Interimstheater gab es das Arbeiterlieder singen. Da haben sich mehrere Chöre zusammengetan und haben nochmal so die richtigen Parolen, inklusive der DDR-Hymne, die ja von Eisler stammt, dort zum Besten gegeben. Also man merkt, wir haben es hier wirklich mit einem sehr politischen, durchaus etwas aufgedrehten Musiktheater zu tun und dem Anspruch, nochmal eine Art linkes, gesellschaftskritisches Musiktheater zu schaffen. Und in Teilen, finde ich, ist das auch gelungen.
Jan Florian Fuchs nach der ersten szenischen Aufführung von Hans Eislers Deutscher Symphonie. Die nächsten Vorstellungen des Staatstheaters Kassel auf dem historischen Gelände des Interim sind am kommenden Dienstag und Samstag.
Fazit Festival.
Ohne andere Menschen sind wir allein. Ohne andere Menschen können wir uns aber auch einsam fühlen. Ein großes gesellschaftliches Thema inzwischen, dem sich das Goethe-Institut und das Hebbel am Ufer in Berlin annähern. Mit dem Fokus auf Zentral- und Ostasien. Gerd Brendel über Being Alone, Einsamkeit mit vielen Gesichtern.
In diesen künstlerischen und kuratorischen Projekten haben wir uns dann mit drei programmatischen Linien beschäftigt.
Erklärt Kuratorin Petra Pölzel. Das eine ist das selbstgewählte Alleinsein.
Also die Solitude quasi, wo du wirklich sagst, okay, ich bin privileged, ich bin privilegiert und genieße das, dieses Alleinsein, das so einen transzendentalen Charakter auch hat.
So wie in der Installation Dragonfly Homeland of a Soul nach einer Idee von Gundahar Badamgarav aus der Mongolei im abgedunkelten Theatersaal. Im schmalen Lichtkegel kriecht Dampf aus der Nebelmaschine über den Bühnenboden, ein Sonnenaufgang über den Wolken. Im Zwiegespräch mit einer Dragonfly, einer Libelle, findet eine Seele ihr Heimatland im Zwischenraum. Ich gehöre irgendwohin und doch fühle ich mich verloren, flüstert eine Stimme vom Band. Daneben gibt es die von außen aufgezwungene Einsamkeit.
Das ist die politische und soziale Dimension von Einsamkeit, also vor allem eine migrantische Realität auch.
Wie in der Performance des Berliners Min Duc Pham, Be Right Back, bin gleich wieder da. Seine Eltern kamen als Vertragsarbeiter in die DDR. Duc Pham erinnert sich an die Urlaube bei den Großeltern in Vietnam. Von einer anderen Form aufgezwungener Einsamkeit erzählt die Lyrik des chinesischen Arbeiterdichters Xiao Hai. Wir produzieren Autoradios, Computer, Bildschirme, iPhones, Nike, Puma, Adidas, Trikots, rezitiert er auf der großen Bühne des Hebbel-Theaters. Nein, er füllt den Raum mit seiner Lyrik, ganz so wie sein Vorbild Bob Dylan. Unser Leben wird zum Fließbandprodukt. Die Maschinen laufen heiß, unsere Herzen werden kälter. Und ein paar hundert oder tausend Kilometer weit weg erleben diejenigen, für die Xiao Hai all die Computer und Smartphones produziert, eine ganz andere Form von Being Alone. Petra Pölzel.
Einsamkeit im digitalen Raum, der uns ja eigentlich verbinden soll, das große Versprechen des Internets, das sich aber halt leider an manchen Stellen dann doch nicht einlöst und uns eigentlich viel, unsere Gesellschaft eigentlich viel fragmentierter macht.
I've come to realize that I'm actually an island. A solitary island in my fishbowl.
In der Videoarbeit des chinesischen Künstlers Lu Shan haben die Menschen keine Gesichter, sondern laufen mit einem Felsbrocken in einem Aquarium durch Hochhausschluchten oder sitzen in Großraumbüros. Jeder und jede ist zur Insel geworden. Die Wirklichkeit draußen ist eine virtuelle Simulation, wie durch eine Aquariumswand.
Not you are alone, but you are being left alone.
Nicht allein sein wollen als freiwillige Innensicht, sondern allein verlassen gelassen werden. So beschreibt der Soziologe Biao Xiang die Einsamkeitserfahrung in asiatischen Gesellschaften. Auf dem Eröffnungspodium im Hau fragt er, wie sich Erfahrungen von Einsamkeit verändert haben. Im Überwachungsstaat China, wie in den kapitalistischen Gesellschaften von Südkorea und Japan, aber längst nicht nur dort, beobachtet Biao Xiang eine Entwicklung, die ihm Sorgen macht.
Which is the numbness.
Eine Art Taubheit, Abgestumpftheit. Scheinbar haben Menschen aufgehört, so etwas wie Einsamkeit überhaupt zu empfinden, als selbstgewählten bewussten Zustand und vor allem als Sehnsucht nach anderen, als Hunger nach Sozialem.
weil das Internet all unsere Sehnsüchte nach Verbundenheit zu erfüllen scheint. Ständig online sind wir scheinbar nie allein. Die Einsamkeit eines Wanderarbeiters in Peking, ist sie wirklich so anders wie die von Kurierfahrern oder anderen Dienstleistern zum Mindestlohn hierzulande? Das Gefühl, in zwei Welten zu Hause und doch allein zu sein, fast jeder meiner Freunde, Freundinnen mit Familien anderswo kennt das. Und das Gefühl von Einsamkeit nach stundenlangem Chatten im Internet, das kenne ich selbst. Und mit einem Mal kommen mir die asiatischen Perspektiven zu Alleinsein sehr vertraut vor.
Gerd Brendel über Being Alone, das interdisziplinäre Festival in Berlin, noch bis morgen Abend. Die größte Kompanie ihrer Art in Deutschland, das Staatsballett Berlin, geleitet von Intendant Christian Spuck, der im März mit dem Deutschen Theaterpreis ausgezeichnet wurde für seinen, wie die Jury betonte, mutigen und klaren Neustart, mit dem die Truppe auch neue Besucherrekorde feiert. Heute Abend stand in der Staatsoper unter den Linden der meisterliche Klassiker Symphonie in C von Georges Balanchine auf dem Programm und eine Uraufführung vom Intendanten selbst mit postminimalistischer Musik des amerikanischen Komponisten John Adams. Die Staatskapelle Berlin in der Oper unter den Linden. Tanzkritikerin Elisabeth Nehring hat sich für uns die Uraufführung von Fearful Symmetries, also beängstigende Spiegelbildlichkeit, angesehen. Was mag Christian Spuck bewogen haben, mit dieser Musik eine neue Choreografie zu erarbeiten?
In einem Interview im Vorfeld hat er gesagt, dass er sehr früh schon mit dieser Musik in Kontakt gekommen ist und sie immer aufregend und inspirierend fand, sehr vielschichtig, dass sie ihn als Choreografen fordert. Das kann man sich ja gut vorstellen bei dem, was man gerade gehört hat, diese Konsequenz, dieser minimalistische Rhythmus, der eingeführt wird und das ganze Stück bestimmt und dann sich aber immer, immer wieder verändert. Also diese Begeisterung für die Musik von John Adams, das ist ja auch nicht nur bei ihm so, es sind ja viele Choreografen sehr angezogen davon, aber das ist eben seinem Stück heute Abend auch anzumerken.
Inwiefern? Ich nehme doch mal an, die Choreografie ist nicht genauso symmetrisch wie die Musik.
Auf keinen Fall. Es gibt durchaus symmetrische oder synchrone Passagen, die aber eben immer wieder aufgelöst werden. Die ganze Choreografie wird sehr bestimmt von der Form der Duette. Es gibt auch Soli, Trios und Gruppenszenen, aber eben wirklich viel Duettarbeit, ganz kleinteilig, auf der Grundlage des klassischen Tanzes, aber eben ganz frei interpretiert. Die Beine fliegen durch die Luft, die Arme schwingen, die Ballerinen werden rumgeschleudert, die Tänzer schlittern über den Boden. Es ist sehr schwungvoll und raumgreifend, was da auf der Bühne passiert. Und choreografisch wird die Dynamik und das Treibende auch der Musik, was wir gerade gehört haben, wirklich im Tanz aufgenommen. Manchmal haben die Bewegungen sogar etwas Explosives, Eruptives. Aus langsamen Drehungen entstehen ganz starke Beschleunigungen. Und es kam mir mitunter so vor, als wenn es ein Wimmelbild ist, so wie es in der Musik keine Stops gibt, gibt es auch hier kein Ende des Bewegungsflusses.
Apropos Bild, Spuck hat gesagt, die Musik von John Adams assoziiere Bilder. Welche an diesem Abend?
Ja, er führt vier Figuren ein. Eine Königin, den Liebhaber, den Hofnarr und den Alchemisten. Die sind deutlich erkennbar abgehoben durch die Kostüme. Ausladende, historisierende, aber auch sehr fantasievolle Kostüme. Die Königin zum Beispiel, die trägt so ein schwarz glitzerndes Kleid mit einem halben Reifrock und hoher Perücke und so einem langen Stab. Und also diese Gruppe, die bilden so eine kleine eigene Welt für sich. Sie werden nicht eingebunden in die übrige Choreografie, aber auch nicht in eine Geschichte, sondern sie stehen ein bisschen sowas wie Archetypen, sollen Rätsel aufgeben. Im Grunde wirken sie wie, muss ich allerdings dazu sagen, etwas verlorene Märchen oder mythische Figuren, die eben auch choreografisch miteinander einschwingen. Und dazu gibt es so Wandprospekte, die ganz am Anfang oben unter der Decke hängen, vor allen Dingen auf der Rückwand, so über die ganze Breite. Man sieht ein Bild, wo man denkt, oh, das hat aber Rost angesetzt und hat lange im Wasser gelegen, eine Naturlandschaft, die so zerlaufen ist. Und diese Bilder, die senken sich so langsam hinab. Und ja, wie passen nun all diese Teile zusammen? Da würde ich sagen, da muss man ein bisschen Fantasie walten lassen. Ich fand einiges heute so inszenatorisch ein bisschen schwierig, weil diese vier Figuren, ja, sie sollen irgendwie Rätsel aufgeben, sie sollen die eigenen Assoziationen beflügeln, aber letztlich wirkten sie doch ein bisschen arbiträr für mich, so ein bisschen zufällig gefunden. Choreografisch fand ich es an einigen Stellen ein bisschen schwierig, weil manchmal die Mitte der Bühne leer bleibt. Es passiert ganz viel an den Seiten und in der Mitte nichts, wo ich auch dachte, ist das so eine ganz gute Idee. Dennoch muss ich aber sagen, komme ich, wenn ich jetzt auf mein Gefühl höre und nicht auf mein kritisches Kritikerinnenauge, komme ich ganz beschwingt da raus, weil die Staatskapelle hat unglaublich toll und dynamisch gespielt heute. Und Christian Spuck hat es geschafft, etwas, also einen Tanz zu finden, der darauf antwortet.
Und die Symphonie in C ist dazu passend gesetzt?
Ja, die Symphonie in C ist ja von Georges Balanchine. Es ist eines der sogenannten weißen Ballette, 1947 choreografiert. Es ist ganz puristisch, es ist ganz konzentriert auf die Bewegung. Es gibt außer den weißen Tütüs und für die Männer diese schwarzen Anzüge keine auffälligen Kostüme. Es ist vor diesem berühmten blauen Hintergrund. Es gibt keine Bühnenausstattung. Sonst kein Schnickschnack. Pures neoklassisches Bewegungsmaterial. Und Balanchines Credo war ja, dass die Motivation für die tänzerische Bewegung immer in der Musik liegt, dass der Körper selber keinen Rhythmus hat und der Tanz eben die Musik braucht und darauf antwortet. See the music, hear the dance. Das war ja so, hat er es auf den Punkt gebracht. Und das war auch heute Abend, auch gerade weil sie es wirklich, das ganz schwere Technische, sehr gut bewältigt haben, war das sehr doll spürbar, dass Musik und Tanz auch hier zusammengehören. Und insofern haben beide Teile gut zusammengepasst.
Elisabeth Niering über den Abend mit dem Staatsballett Berlin in der Oper Unter den Linden. Die nächsten Vorstellungen in dieser Konstellation am 4. und 11. Juni. Donald Trump hat am Kennedy Center in Washington unrechtmäßig seinen Namen dazugepackt und über eine Schließung der großen Kulturinstitution entschieden. So lautet das Urteil eines Bundesgerichts. Eine doppelte Niederlage für den Präsidenten.
Trump reagiert sehr ungehalten. 600 Wörter Schimpftirade hat er auf seiner Online-Plattform gepostet und er hat de facto das ganze Projekt Kennedy Center erstmal hingeschmissen in einem sehr beleidigten Ton. Er habe ja nur tun wollen, was er am besten könne, nämlich dieser Institution wieder auf die Beine zu helfen, materiell, finanziell und künstlerisch. Und wenn er das nicht dürfe, dann habe er jetzt auch keine Lust mehr auf dieses Zitat, sinnlose Unterfangen. Das sind alles sehr ungewöhnliche Töne von Trump, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass er und sein Team hier nicht so schnell aufgeben werden, sondern sie werden ein Berufungsverfahren anstreben. Schon aus Gründen der Außenwirksamkeit kommt es ja darauf an, sich nicht geschlagen zu geben. Und das ist eine sehr wichtige Kategorie für Donald Trump. Also dieser Streit ums Kennedy Center in Washington, der wird sicher noch weitergehen.
Glaubt Samuel Jakisch. Fazit wird darüber natürlich genauso berichten wie die Zeitungsfeuilletons. In Ulrike Timms heutiger Kulturpresseschau geht's um 200. Künstlergeburtstage. Sie beginnt aber politisch.
Die Zeit lässt denken, fragt Künstler und Intellektuelle. Wie lässt sich die AfD stoppen? Sieht man in dieser Debatte nicht immer nur die Rücklichter, wenn die Umfragewerte in Ost und West permanent nach oben klettern? Einige der vielen Stimmen seien herausgegriffen. Der Fotokünstler Wolfgang Tillmanns wünscht sich, dass wir einen neuen Patriotismus finden, der Deutschland und die Europäische Union und alle Menschen, die hier leben, leidenschaftlich, aber nicht aggressiv und egoistisch verteidigt. Die Schriftstellerin Nele Polacek beruft sich auf Hannah Arendt, die einmal feststellte, jede Unterhaltung beginne mit der Verbeugung vor der Persönlichkeit des anderen und die außerdem erklärte, ein grundsätzliches Vertrauen in Menschen zu haben, anders könne sie nicht. Daraus zimmert sich Polacek ihre Anti-AfD-Strategie und berichtet, Ich habe in meinem Leben, soweit ich weiß, zwei Menschen davon überzeugt, nicht die AfD zu wählen. Die Gespräche begannen mit einer Verbeugung und bewahrten ein grundsätzliches Vertrauen in das Menschliche. Anders kann man nicht. Bodenständig die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Sie fordert, sichert die Renten. Ein funktionierender Staat sei das A und O. Die klarste und leider auch niederschmetterndste Antwort in der Auseinandersetzung um die AfD liefert der Politologe Philipp Mano im großen Zeit-Interview. Wenn es da ein klares Rezept gäbe, wäre es schon längst gefunden. Und zwar nicht von der Politikwissenschaft, sondern von der politischen Konkurrenz. Dort sind ja die Anreize viel stärker. Muss man sich jetzt für KI interessieren, ruft uns die Frankfurter Allgemeine entgegen. Wir schauen etwas fassungslos, weil künstliche Intelligenz mittlerweile in so viele Bereiche des täglichen Lebens hineinwirkt, dass man ihr nicht entkommt. Dann doch besser darüber in Grundzügen Bescheid wissen. Vor fundamentalen und ganz praktischen Problemen steht eine Hochschullehrerin. Wie heute noch wissenschaftliche Fähigkeiten prüfen? KI-generierte Arbeiten seien inzwischen mitunter so perfekt, dass Studenten Ungereimtheiten einbauten für die Authentizität. Die Literaturwissenschaftlerin, die aus rechtlichen Gründen unter dem Pseudonym Anna Wolter in der Frankfurter Allgemeinen schreibt, berichtet auch davon, wie sie selbst immer weiter in einen Kreislauf des Misstrauens gerate. Was ist echt? Was tut nur so? Wer betrüge, aber wem tue sie eben auch Unrecht, wenn sie unlauteres wissenschaftliches Arbeiten vermute? Zitat: Eine Kollegin berichtete kürzlich von einem Studenten, dem sie ein anspruchsvolles Thema gestellt hatte. 24 Stunden später lag eine makellose Arbeit auf ihrem Schreibtisch. Sie behielt ihre Bedenken für sich, als sie ihm jedoch erklärte, die Korrektur werde Zeit in Anspruch nehmen, reagierte er überrascht. Er war davon ausgegangen, auch die Bewertung erfolge automatisiert. Willkommen im geschlossenen System. Das vorläufige Fazit der Autorin in der Frankfurter Allgemeinen: Vielleicht verlangt die Situation auch eine unbequeme Ehrlichkeit. Dass wir akzeptieren, dass Texte künftig oft nicht mehr eindeutig einer Autorschaft zuzuordnen sind. Dann müssten wir neu definieren, was wissenschaftliche Leistung ausmacht. Nicht als das makellose Endprodukt, sondern als nachvollziehbarer Denkprozess, als reflektierter Umgang mit Werkzeugen, einschließlich KI. Gab's auch was Positives in dieser Woche? Das neue Album des alten Paul McCartney kommt gut weg in den Feuilletons. Die Süddeutsche Zeitung nennt es eine quicklebendige Hommage an früher und titelt suffisant »Finde den Beatle«. Paul McCartney verdichtet seine Erinnerungen zu Liedern in Sepia. Wer könnte davon mehr haben als er? Dass er es in all den Jahren geschafft hat, jeden Zynismus aus seiner Kunst fernzuhalten, ist nur einer von sehr vielen Triumphen dieses historischen Lebens, so die Süddeutsche. Perfekt gealtert, findet der Spiegel Mensch und Musik, und der Tagesspiegel meint über Paul McCartneys Album schlicht famos. Anstehende 100. Geburtstage müssen gefeiert werden, ein erlebter und ein nicht erlebter. Marilyn Monroe, platinblond mit Sexappeal und einer lange untergebutterten, echten schauspielerischen Begabung, räkelt sich auf einem Foto in der Süddeutschen Zeitung. Claudius Seidel feiert Monroe als einen der vielen jung gestorbenen Superstars der 1960er und meint doch, das Bild Marilyn Monroes scheint nicht zu altern. Sie war unter den Toten die schönste und sie ist heute die unsterblichste, was grammatisch unmöglich ist, aber gegen Marilyn Monroe ist die Grammatik kein Argument. Eine sehr männliche Hymne auf eine sehr weibliche Frau. Die Lyrikerin Dagmar Nick darf ihren 100. Geburtstag erleben. Leiser als für Monroe, aber markant gratulieren die Zeitungen. Allein 20 Gedichtbände gibt es von der Jubilarin. Die Sprache ist nie verrätselt, nirgends verblümt, trägt Hoffnung und Erschütterung auf entschiedene und unausweichliche Art vor, schreibt Gerd Heidenreich in der FAZ. Handwerk, Erfahrungs- und Bildungswissen würden sich zu einem ganz eigenen Sound verbinden. Für die Süddeutsche ist Dagmar Nick eine Zeitverdichterin und eine wahrhafte Grande Dame der Lyrik. Ich weiß, wie man sich rettet, endet ein Trennungsgedicht. Die Tochter aus jüdisch-katholischem Elternhaus rettete sich in die Literatur. Zum 100. Geburtstag warten neue Editionen auf Entdeckung und Wiederentdeckung. Gedichte sind wie Ventile, zitiert die Frankfurter Allgemeine Dagmar Nick. Ich öffne das Ventil und das Gedicht kommt. Wie wunderbar, wie weise.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.